Meine liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in der heutigen Podcast-Folge von Architekturdesigner XA widme ich mich einem äußerst omnipräsenten Thema, denn es tangiert nahezu jeden, der auch im weitesten Sinne erwerbstätiger ist bzw. in irgendeiner Form noch arbeitet. Das Gespräch trägt den Titel ChatGPT der Büroflächenplanung. Eine ausgesprochene Expertise hierfür darf ich meinem heutigen Gesprächsgast zuweisen, denn er ist Architekt, Gründer und Geschäftsführer von BrickByte. Er hat an der Technischen Universität München Architektur studiert und einen MBA in Real Estate an der EREPS Immobilienakademie absolviert. Das Intensivstudium Digital Real Estate Management folgte. Und mit diesem geballten Wissen startete er zunächst bei Combine Consulting, und zwar im Bereich strategische Immobilienberatung für Gewerbeimmobilien. Als Co-Founder des Spin-offs Combine Design verfolgte er dann das Ziel, die Wertschöpfungskette von Beratung hin zu Planung und Umsetzen zu verlängern. 2019 gründete er dann das PropTech BrickByte. Und was sich dahinter verbirgt, das werden wir gleich hören. Aber noch zunächst eine Anmerkung. Künstliche Intelligenz, 3D-Visualisierungen und organisatorisches Change Management sind sein Metier. Und die fachliche Kompetenz bringt er federführend bei der Entwicklung hybrider Arbeitsplatz- und nachhaltiger Bürokonzepte ein. Seit 2022 gehört BrickByte zum weltweit tätigen Immobiliendienstleistungsunternehmen Savills. So, eine lange Vorstellung. Herzlich willkommen, lieber Norman Romalke von BrickByte, zum Gespräch bei Architekturdesignen XR.
Hallo Kelly, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Lieber Norman, du hast sowohl Architektur studiert als auch deinen Master in Real Estate absolviert. Und diese Kombination ist eigentlich ungewöhnlich, denn Architekten wollen bzw. wollten früher nicht wirklich mit der Immobilienwirtschaft in Verbindung gebracht werden. Welche Intention stand also hinter deinem Lernweg?
Ich glaube, ich bin da so ein bisschen reingestolpert, muss ich sagen, denn ich bin kurz nach der Finanzkrise mit meinem Studium fertig geworden. Und da war es für Architekten nicht so gut bestellt und deshalb habe ich so ein bisschen in Querschnittsdisziplinen gesucht und habe das Thema Workplace-Strategie für mich entdeckt habe dann da einfach Fuß gefasst. Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass die reine Architektur in einer Strategieberatung nicht komplett hilft und habe dann noch diesen MBA gemacht. Und jetzt kann ich nach knapp 15 Jahren Berufserfahrung eben sagen, das eine geht eigentlich nicht ohne dem anderen, wenn man es ordentlich machen möchte. Ja, also gute Gebäude entstehen halt auch einfach nur dann, wenn ich weiß, wie ich sie finanzieren kann und wie sie am Ende dann auch bezahlt werden. So, und das gehört einfach zusammen. Und die Digitalkomponente, die kam einfach am Ende obendrauf. Ja, das entwickelte sich mit der Zeit.
Was sagen denn deine Kollegen, also sprich die Architekten, zu dieser Kombination?
Ich glaube, die meisten Architekten sind recht dankbar. Wir arbeiten ja in Projekten ganz viel mit Architekten zusammen, die sozusagen entweder der Gebäudearchitekt sind oder auch der Innenarchitekt einer Fläche. Und wir bringen ein Stück weit unser strategisches Wissen, also sozusagen übersetzen wir die organisatorischen Anforderungen in Fläche, mit Hilfe unserer Technologie. Dabei wollen wir den Architekten gar nicht ersetzen, sondern eigentlich dafür sorgen, dass die Technologie und wir dabei helfen, all die Fragestellungen, die eher Commodity sind, die man so oder so machen muss, die eher so würfeln oder hin und her schieben sind, Tetris sind, dem Architekten abnehmen, sodass er die Chance hat, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, die dann wirklich relevant sind, um eine gute Fläche zu erzeugen.
Wie ich eingangs erwähnte, beleuchten wir heute die effizientere Flächenplanung mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Und bevor wir hier jedoch konkret werden, gestatte mir nochmal zunächst die Frage: Was fasziniert dich an hybriden Arbeitsplatz- und nachhaltigen Bürokonzepten? Denn Architekten wollen ja eigentlich immer Großes planen, wie Museen, Hochhäuser, Quartiersentwicklungen. Warum gerade das?
Also, das Interessante an dem Ganzen ist eigentlich der Maßstab. Denn er ist gar nicht so monodimensional, wie man das vielleicht im ersten Moment denken möchte. Es geht ja von kleinen Büros bis hin in richtige Campus-Entwicklungen. Also wir sind da eigentlich in jedem Maßstab unterwegs, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist es so, ich glaube, gute Architektur entsteht dann, wenn man versteht, was Menschen brauchen und Menschen möchten. Und ich glaube, es gibt kaum komplexere Bedarfsermittlungen als in Organisationen, bei Corporates, bei Aktienunternehmen. Und das fand ich einfach total spannend. Und das ist, glaube ich, die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite der Medaille ist, dass auf unserer Erde, auch insbesondere in Deutschland, einfach so viel schon gebaut wurde, dass wir uns die nächsten Dekaden mutmaßlich sehr viel und sehr stark mit dem Thema Bestand auseinandersetzen müssen, in dem auch Büro stattfindet oder insbesondere auch Arbeit stattfinden wird, egal ob das jetzt ein Bürogebäude ist oder nicht. Und da merke ich einfach, dass mir das total viel Spaß macht.
Na, ich freue mich auf jeden Fall über den Weg, den du eingeschlagen hast. Denn zunehmend findet KI, Virtual Reality, 3D-Visualisierungen und Konzepte oder auch BIM Einzug in die Architekturbüros. Du bist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und gründest es noch vor Corona, das PropTech BrickByte. Und du bezeichnest dich selbst als Visionär. Und um das besser zu verstehen, was du mit deinem Team entwickelt hast, möchte ich an dieser Stelle mal ein Zitat von dir einbringen. Also, mit Hilfe von KI sind wir in der Lage, viel schneller, präziser, bedarfsgerechter und kreativer Büroflächen für unsere Kundschaft zu planen, zu visualisieren und auch umzusetzen. Wir heben die Gestaltung von Büros in das digitale Zeitalter und überwinden veraltete Strukturen. Dies ist nicht nur für Kunden von Nutzen, die auf der Suche nach neuen Flächen sind oder akute oder aktuelle Räume umgestalten wollen, sondern auch für Eigentümer, die ihre Liegenschaften optimal vermarkten möchten. Das war jetzt sehr lang, aber das klingt trotzdem sehr visionär. Also, was genau habt ihr entwickelt?
Das Spannende an dieser Frage ist, dass wir uns, als wir BrickByte gegründet haben, eigentlich überlegt haben, was sind denn die Themen, die immer wiederkehrend sind, die uns auch vielleicht nicht immer Spaß machen, weil es so viel Arbeit ist. Und das ist insbesondere das Thema, Gebäude zu verstehen. Zu verstehen, ist ein Gebäude gut? Hat es gute Flächen? Wie viel von diesen guten Flächen hat es eigentlich? Und wie geht dagegen ein Bedarf? So, also wenn eine Organisation dann sagt, ich habe XY Mitarbeitende und so. Und bei der Analyse verschiedener Optionen, verschiedener vorhandener Gebäude, da haben wir gesagt, da müssen wir was entwickeln. Denn in der Tat haben wir uns vor, weiß ich nicht, 3-4 Jahren noch hingesetzt, teilweise in Papierform Gebäude, Fensterachsen ausgezählt, Flächen bemessen, um zu verstehen, wie eigentlich so eine Angebotslage ist, und haben das in CAD übersetzt. Und das war uns einfach, da ist so viel Zeit reingegangen, da haben wir so viel Zeit auch verloren, die uns hinten gefehlt hat, dann über Räumlichkeit, über Gestaltung nachzudenken, dass wir gesagt haben, da müssen wir ran. Und genau das haben wir getan. Und heute können wir eben vollautomatisiert einen Grundriss oder mehrere Grundrisse, die uns geschickt werden, digital nebeneinander legen und innerhalb von wenigen Stunden klar sagen, das linke Gebäude eignet sich am besten für folgende Themen, hat die effizientesten Flächen. Und was wir gemacht haben, ist eigentlich die Büro, ich nenne es jetzt mal die Büro- und Arbeitsplatzindustrie, in der wir ja tätig sind, einfach ein Stück weit zu überspringen, indem wir gesagt haben, Mensch, wir waren den Architekturbüros, die jetzt in der Tat anfangen mit BIM und sehr stark auch in 3D schon unterwegs sind, vielleicht ein Stück weit sogar hinterher, und das mussten wir aufholen. Und ich hatte halt die Vision zu sagen, Mensch, wenn wir da nicht nur aufholen auf der einen Seite, sondern die Themen, die immer wiederkehren sind, die wir standardisieren können, automatisieren, dann können wir uns in dem restlichen, ja, in der restlichen Zeit, die wir beauftragt sind, eben viel intensiver mit dem Kunden auseinandersetzen und herausfinden, was er benötigt. So, das ist der eine Teil der Technologie, diese Analyse. Und gegen die Analyse, die wir automatisch entwickeln, können wir dann auch den Bedarf, den ein Kunde hat, automatisch in die analysierten Gebäude hineinlegen. Und das machen wir eben nicht nur in 2D, sondern direkt in 3D. Denn ein 2D-Plan, wir in der Architekturwelt, wir sagen, ja, das ist doch ganz klar, musst du hier und da und dann kannst du dir das anschauen, ist für viele Kunden, die sich dann nicht so oft mit beschäftigen, gar nicht so gut lesbar. Und deshalb haben wir gesagt, müssen wir direkt in die 3D-Visualisierung gehen, damit ein Kunde auch versteht, was er da bekommt möglicherweise oder für was oder gegen was er sich entscheidet. Und auch diesen Teil machen wir automatisiert. Und wenn der Kunde da seinen Haken dran macht, dann beginnt eigentlich klassische Innenarchitektur, wie wir sie kennen, was Gestaltung angeht, was dann Details angeht. Das heißt, diese erste Phase machen wir sehr stark automatisiert, um in der Folgephase sehr intensiv mit dem Kunden auch über Details nachzudenken, die in vielen Architekturprojekten, insbesondere im Bereich Büro, leider am Ende immer wegfallen, weil man kaum noch Zeit hat. Und das können wir damit ausschließen.
Jetzt klingt das natürlich alles ein bisschen theoretisch und wir wollen das versuchen, mal zu versinnbildlichen. Also aufgrund der aktuellen Dynamik am Büromarkt denken ja viele Unternehmen über eine Verkleinerung bzw. eine Umstrukturierung ihrer Flächen nach. Und angenommen, sie wenden sich an euch, wie läuft genau das Prozedere ab? Und wenn man diese Individualsituation des Unternehmens einkalkuliert, wie lange dauert auch solcher Prozess?
Das haben wir ja gerade. Interessanterweise war das wirklich so, dass wir dadurch, dass wir vor Corona gegründet haben und eigentlich gar nicht wussten, was uns blüht, es aber, das darf man fast gar nicht laut sagen, Corona für uns ein unglaubliches Sprungbrett war, weil genau diese Fragestellung fast tagtäglich an uns herangetragen wurde. Es gab die Unternehmen, die gesagt haben, Mensch, wir müssen uns jetzt ein Stück weit verkleinern, weil wir merken, es läuft nicht so gut, oder wir merken, Mensch, es läuft super remote und wir brauchen eben nicht mehr so viel Fläche. Und wir haben ein eigenes Produkt dafür entwickelt, das heißt Space Safe. Und dieses Space Safe Produkt funktioniert folgendermaßen. Kunden geben uns ihren Bestandgrundriss. Wir lassen diesen durch den Algorithmus laufen. Dann wissen wir, was der Grundriss kann. Und auf der Gegenseite sagt uns der Kunde dann noch, Mensch, ich stelle mir vor, XY-Tage sind wir remote. Das sind meine Sonderfunktionen, die ich benötige. Und die bilden wir dann automatisiert in dem Bestandsgrundriss ab, schauen noch, wo diese Fläche, die der Kunde noch benötigt, am sinnvollsten im Grundriss drin liegt. Und die Restfläche weisen wir dann aus. Und nicht selten ist das dann sogar der Start für ein immobilienökonomisches Projekt, wo wir dann zusammen mit dem Kunden auf die Vermieterseite zugehen und sagen, Mensch, wir brauchen nicht mehr so viel Fläche. Gibt es denn ein Modell, in dem wir den Mietvertrag anpassen können, um für beide Seiten sozusagen ja, Raum zu sparen, / für die Vermieterseite auch Raum zu schaffen, die sie dann an der Stelle vermieten können.
Wie ist die Vermieterresonanz?
Interessanterweise ist es so, dass wir bei den Vermietern, insbesondere in den sehr guten Lagen, denn die Durchschnittsmieten sind auch in den Top 7 Städten jetzt weiterhin gestiegen seit Corona, eine sehr hohe positive Resonanz haben, weil die sagen, Mensch, toll, da ist jemand, der macht sich so gut Gedanken über seine Fläche, dass er vielleicht ein Stück weit einspart und ich an anderer Stelle diese Fläche einfach auch wieder zurückbekomme. Da entwickeln sich ganz interessante Dynamiken. Und was für die Vermieter eben besonders interessant ist oder auch für die Nutzer ist, dass wir für so einen Prozess keine, wenn man es wirklich schnell machen möchte, keine 72 Stunden brauchen.
Warum sollte ich das jetzt machen? Ich kann mir auch eine Innenarchitektin oder einen Innenarchitekten wählen, der mir die Räumlichkeiten entsprechend meiner Bedürfnisse umgestaltet.
Ich glaube, hier muss man jetzt einfach eine sehr scharfe Trennung zwischen Strategie und Planung vornehmen. Auch wenn wir originär, könnte man vielleicht schon sagen, anmuten wie ein Planungstool, was optimiert, stehen dahinter sehr stark kennzahlengetriebene Modelle. Das heißt, uns ist erstmal die Gestaltung von Fläche in Farbe und Form völlig egal. Es geht erstmal nur darum zu sagen, wie kann ich funktional den Raum optimieren? Und das kann ich hinterher dann auch in Kosten ausdrücken. Und darauf basierend folgt dann Gestaltung. Und die darf dann auch sich Zeit nehmen. Aber zunächst versuchen wir wirklich rein auf die funktional-ökonomischen Aspekte abzustellen und das Ganze planerisch transparent zu machen. Denn wenn ich sage, ihr könnt euch so verkleinern, beschreibe das funktional und das kostet dann weniger, ist das für viele Kunden einfach noch gar nicht greifbar, weil sie nicht wissen, wie verändert sich meine Fläche visuell. Und da hilft uns eben unser Algorithmus.
Zu der Strategie, die ihr da anbietet, ist es ja auch so, dass die Implementierung und der Betrieb der Büroräume durch eure Technologie vereinfacht wird. Was genau vereinfacht sich denn und wem nützt das?
Ja, also wenn man da mal anfängt und sagt, eine Bürofläche ist ja immer so, dass ich sage, die besteht aus einer Anforderung, die Organisation hat, das mündet dann in einer Fläche und diese Fläche besteht aus verschiedenen Büromodulen, Meetingräumen, Empfang, Teeküchen, Phoneboxen, virtuelle Gesprächskabinen und. Und hier ist es so, dass unsere Technologie so aufgebaut ist, dass sie jedes, ich nenne es jetzt mal Büromodul, ein Büromodul kann ein großer Besprechungsraum sein oder ein Arbeitsplatz, gesondert aufnimmt und auch in den Flächen platziert. Und gleichzeitig sind die Eigenschaften dieser Büromodule, wie viel Fußbodenfläche brauche ich, wie viel Möbel steht da eigentlich drin, wie viel Licht habe ich da, wie viel Wand ist um den einzelnen Raum herum, das erfasst unser Algorithmus. Und wir machen dann zwei Dinge. Für die Implementierung können wir in der sehr frühen Phase dadurch sagen, du hast XY Bürotische, die kosten am Markt in einer guten Qualität XY Euro. Und so kommen wir zu einem Budget, sodass der Kunde schon nach sehr, 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 sehr kurzer Zeit ein Gefühl dafür bekommt, in welche Richtung er zielt, wenn er sich räumlich verändern möchte. Das heißt, diese Kostenseite betrachten wir in den Einmalkosten. Ja. Und im Betrieb ist es so, wir können auch sehr schnell auswerten, wie viel Schreibtische müssen gereinigt werden, wie viel Lichtquellen gibt es, wie viel Bodenfläche der unterschiedlichen Qualitäten gibt es. Und all das ist eben für den Betrieb im Beispiel, jetzt am Beispiel Reinigung auch von relevant, weil wir sagen, so hat der Nutzer schon die Chance, auch Reinigungsangebote, die ja nicht unerheblich sind im Gebäudebetrieb, in seinen Flächen anzufragen und viel detaillierter auch anzufragen, als ich habe 1000 Quadratmeter Bürofläche, was kostet mich Reinigung?
Das würde ja bedeuten, dass ihr sensorisch mit den Räumlichkeiten in Verbindung steht, sodass ihr erkennen könnt, wie die Betriebswirtschaft des Gebäudes angenommen wird. Welcher Raum wird gebucht? Welcher Sitz wird gebucht? Ist das so?
Um ehrlich zu sein, ist das an der Stelle nicht, weil da gibt es einfach so gute und so viele Anbieter schon, die mit Sensorik unterwegs sind. Wir sind eher die diesen Marktteilnehmern ein Raummodell oder ein Modulmodell zur Verfügung stellen, in dem die verschiedenen Raummodule in einer Fläche definiert sind mit ihren Inhalten und Eigenschaften, sodass diese Unternehmen dann sozusagen über einen zyklischen Betrieb nach Einzug genau das, was du gerade beschrieben hast, eigentlich durchführen können. Wir sind so in der sehr, sehr frühen Phase, bevor noch eine Entscheidung getroffen wird, versetzen wir die Nutzer eben in der Lage, dass sie aber schon mal ein Gefühl dafür bekommen, was kommt denn da auf mich zu, kostenseitig, einmal als Investkosten und als Betriebskosten.
Das heißt, dieses Tool von BrickByte wird letztendlich dem Planenden oder der Planung zur Unterstützung dienen. Und für die Betriebswirtschaft gibt es dann andere Modelle.
Genau. In der Betriebswirtschaft werden sozusagen aus der Planung kommend, wird das Ganze dann in Datenbanken übersetzt. Und diese Datenbanken stellen wir dann den verschiedenen Stakeholdern in den Unternehmen einfach zur Verfügung. Und damit können sie dann einfach weiterarbeiten.
Jetzt haben wir das mal theoretisch umrissen. Jetzt ist es natürlich zum besseren Verständnis immer gut, man hat ein Beispiel. Hast du ein konkretes für uns?
Ja, ich habe ein konkretes Beispiel. Wir haben die Anfrage bekommen von einem größeren internationalen Player, der einfach eine weltweite nach Corona oder während Corona, so sagen wir so, nach der ersten Welle, schon sehr früh gemerkt hat, Mensch, ich muss wirklich was verändern. Und der wollte verstehen, knapp 100.000 Arbeitsplätze global in 25 Ländern, und wollte verstehen, wie verändern sich global meine Büroflächen unter der Annahme, dass ich 50% remote mache und mein Arbeitsplatzkonzept umstelle von geschlossene in offene Bürostrukturen. Das kann man sich vorstellen, wenn man nur mal für 100.000 Arbeitsplätze 10 Quadratmeter annimmt, rein theoretisch, dann sind das über 1 Million Quadratmeter. Und das natürlich händisch zu überplanen, ist ein Invest, wo man auch in der Strategie dann schon skeptisch ist und sagt, macht das überhaupt Sinn? Neben der Tatsache, dass es mutmaßlich Wochen, wenn nicht gleich Monate dauert, sowas ganzheitlich dann zu beplanen. Und hier können wir eben mit der Technologie reingehen. Wir haben das Portfolio bekommen der verschiedenen Gebäude, haben sie analysiert und haben dann im nächsten Schritt eben unterschiedliche Szenarien der Belegung in diesen Gebäuden gefahren und konnten dann innerhalb von, naja, knapp 3-4 Wochen einen gesamtheitlichen Strategieprozess zur Neuausrichtung aller Liegenschaften anstoßen.
Das ist ja unglaublich brisant, also das, welcher Geschwindigkeit das funktionierte. Darfst du sagen, um wen es da geht?
Sagen wir es mal so, es geht um einen der größten Elektronikanbieter mit Hauptsitz in München.
Na, das sind ja nicht viel. Aber wieso darfst du den Namen nicht sagen?
Weil wir hier in der Tat sozusagen als Subdienstleister unterwegs waren.
Okay.
Wir da einfach eine sehr vertrauliche NDA unterschrieben haben.
Und wie sieht das Ergebnis aus? Ist dann der Auftraggeber mit eurer Planung zufrieden? Und hat das auch angenommen?
In der Tat weiß ich, dass sozusagen die strategische Ausrichtung, die wir mit der Planung erzeugt haben, jetzt in der Umsetzung ist. Ja.
Ja, Gratulation. Also zuvor erwähnte ich auch bereits Virtual Reality. Auch das spielt in eurem Vorgehen eine Rolle. Wann und wie kommt sie denn zum Einsatz?
Ja. Das Interessante an unserer Technologie und wenn wir dann das in Zusammenhang mit Virtual Reality bringen, ist, dass wir das ursprünglich, weil wir eigentlich vom 2D kamen, gar nicht geplant hatten. Es war aber so einfach dann, es in 3D zu übersetzen, dass dann das Abfallprodukt, eine 3D-Umgebung, die wir mit jedem 2D erzeugten Grundriss erzeugen können, einfach auch begehbar zu machen. Denn die Technologien, die es da heute zur Verfügung gibt, sei es von Oculus, also von Meta oder anderen Anbietern, die sind so einfach mit unserer Technologie zu verbinden, dass wir in einem Produkt, das nennen wir Virtual Marketing Suite, in dem Vermieter anstatt eine physische Marketing Suite oder Beispielfläche zu planen, die man besichtigen kann als Nutzer, eben das Ganze virtualisiert. Wir in solchen Projekten einfach immer zwei Oculus-Brillen mit anbieten und sagen, die habt ihr, die kriegt ihr einfach mit dazu, um die Fläche einfach nochmal intensiver zu erleben. Gleichzeitig bringen wir unsere Virtual Reality-Umgebungen eben auch aufs iPhone und so mit den Bewegungssensoren auch eine Erlebbarkeit von einem ganz anderen Ort her möglich zu machen. Denn wir merken, nicht mehr für jede Besichtigung geht ein Nutzer in das zukünftige Gebäude, gerade in der Anfangsphase, wenn er sich darüber informiert. Und momentan ist es eben so, dass wir merken, die Vermieter sind sehr hellhörig und sehr sensibel, wenn es darum geht, jetzt neue Kunden zu gewinnen, denn die sind gerade rar. Denn es ist doch eher so, dass man sich so ein Stück weit optimiert und verkleidert und noch zurückhält, wie wird sich 2024 entwickeln. Und ein Stück weit sind jetzt eben auch die Vermieter gefragt zu sagen, Mensch, wir haben hier ein tolles Angebot und das können wir euch auch noch in Virtual Reality darstellen und zusenden, ohne dass ihr in unser Gebäude kommt. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine sehr nachhaltige Art und Weise, Gebäude zu bewerben.
Würdest du sagen, dass VR wie eine Art Booster funktioniert? Also in dem Sinne, dass ich Interessenten dafür wecke.
Ich glaube, ich kann bei gewissen Personenkreisen oder bei gewissen Industrien oder auch in gewissen Altersklassen einen besonderen Mehrwert stiften, weil ich es entweder sehr stark visuell erlebbar mache oder weil ich es auch schaffe, den, ja, ich nenne es jetzt mal virtuell gebauten Raum, der zwar in München sozusagen irgendwann mal gebaut werden soll, nach Hamburg schicken kann und dadurch einen, ja, Booster auslöse. Das heißt, ich kann sozusagen eine viel größere Zielgruppe erreichen mit relativ geringem Einsatz.
Und anhand all dieser Erläuterungen, mal abgesehen von dem großen Elektronikkonzern in München, müsstet ihr eigentlich eine gute Auftragslage haben. Und realistisch betrachtet, wie wird BrickBite tatsächlich angenommen?
Ich glaube, also erstmal darf ich das so, das darf man gar nicht zu laut sagen in der jetzigen Zeit, aber wir sind wirklich nicht verkehrt unterwegs, was unsere Auftragslage angeht. Ich glaube, unser Geheimnis ist eben, dass wir ein Stück weit ein Architekturbüro, mit einem PropTech sind. Dass wir die Themen, die ein Architekturbüro im Prinzip spielt und wie sie denken und wie sie tun, eben genauso denken, wenn es ein Kunde verlangt. Aber dann eben diesen, und jetzt darf man wirklich mal sagen, von einem Booster sprechen, ja, eben diesen Booster der Technologie haben, ich nenne das BrickBite X bei uns, um Kunden noch auf eine ganz andere Art und Weise mehr zu begeistern, mehr zu bedienen. Und das wird in der Tat häufig überraschend, weil unsere Industrie eben noch nicht so weit in der Technologie oder in der Digitalisierung ist, wie man sich das vielleicht denkt oder wünschen würde. Und da haben wir momentan zumindest noch das Überraschungsmoment auf unserer Seite.
Dann möchte ich ganz gerne mal nicht die Glaskugel bedienen, aber ich würde gerne mal einen Blick nach vorn werfen, ohne in die Spinnerei abzudriften. Wie stellst du dir das Arbeiten in naher Zukunft vor?
Das ist eine richtig gute Frage. Und jetzt könnte man meinen, Mensch, der ist doch so nah dran. Erstmal würde ich sagen, ich freue mich total drauf zu entdecken, was sich bei dem Thema Arbeit in Zukunft so entwickelt. Ich glaube an Multidimensionalität, ich glaube an Multimodalität, wenn wir über Transfer oder Commuting rechnen, denken. Ich glaube aber auch, dass wir Arbeit viel stärker, wenn wir über Räumlichkeit oder Örtlichkeit nachdenken, mit dem Thema Hospitality verknüpfen werden. Das heißt, ich glaube, dass Hotels oder gute Restaurants, Bars es geschafft haben, Menschengruppen, Zielgruppen für sich zu begeistern als Orte, um dorthin zu gehen und sich auszutauschen. Und ich glaube, dass Arbeit, jetzt gerade wo wir eine unglaubliche, ja, Emanzipierung der Arbeitnehmerschaft sehen, ich glaube, dass Arbeit dadurch sich sehr viel stärker neue Orte suchen wird. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass wenn jemand einen Ort für Arbeit anbietet, sehr viel stärker darüber nachdenken muss, was bedeutet es eigentlich, Hospitality, hospitant zu sein, Menschen sozusagen dafür zu begeistern, an einen Ort zu kommen? Das ist, glaube ich, so die große, große Aufgabe. Und dann wird sich Arbeit ausrichten.
Es ist interessant, dass du das auf diese Art erwähnst. Ich glaube auch, dass der Arbeitgeber nicht mehr Arbeitgeber ist, sondern er wird zum Gastgeber. Und das impliziert ja letztendlich auch, dass das Büro in seiner Funktion auch deutlich größer in seiner Kreativität wird. Also das war gut gesagt, definitiv.
Kann man das noch sozusagen ergänzen? Denn ich bin da auch, ich vertrete diese Haltung. Gleichwohl sage ich, wir erleben ja momentan auch eine Wirtschaftslage, die jetzt erstmal uns alle aufmerken lässt, insbesondere auch in unserer Industrie. Und ich will es gar nicht als Befürchtung aussprechen, aber ich könnte mir vorstellen, Je schwacher die Rezension jetzt ausfällt, je stärker bleibe ich mal bei meiner erst getätigten Aussage. Ich werde sie aber abschwächen müssen, je stärker wir in eine Rezession kommen und sozusagen auch die Arbeitgeberschaft dadurch wieder ein bisschen Druck aufbauen kann und sagt back to the office und so weiter und so fort, ohne eben dafür ein gewisses Angebot zu unterstellen. Ultimativ bleibe ich aber bei meiner ersten Aussage.
Sehr gut. Du, ich würde mit dir abschließend noch ein kleines Spiel spielen. Nachfolgend ermittle ich dir einige Begriffe und du sagst mir in kurzer Ausführung deine Gedanken dazu. Und ich würde dich bitten, auch mit einem kritischen Auge das zu beleuchten. Also, für dich das innovativste Land und warum?
Singapur, weil sie Technologie lieben und erstmal nur positiv denken, wenn man auch über Immobilien denkt.
Wie meinst du das?
Wir sind gerade im Begriff, unsere Technologie zu internationalisieren und BrickBat wird auf eine ganz andere Art und Weise im asiatischen Raum angenommen, denn man ist sehr stark technologieverliebt und alles, was dort auch im Bereich PropTech auf den Markt kommt, wird eher sehr mit offenen Armen empfangen. In Deutschland, sage ich mal, muss man schon an der einen oder anderen Stelle die Menschen sehr stark begeistern oder überzeugen, denn doch auch einmal Technologie anzuwenden.
Das verstehe ich gut. Zweitens, was ist verbreiteter? ESG oder Greenwashing?
Ich glaube, wenn man googeln würde, wäre ESG verbreiteter. Ich befürchte aber, dass wir momentan noch viel stärker am Greenwashing drin sind. Ich bin deshalb sehr begeistert von der EU, die ja jetzt sozusagen das Greenwashing durch die neuesten Regelungen eben auch ein Stück weit unterbinden will, als dass man nicht einfach mehr schreiben darf, wir haben das nachhaltigste Gebäude XY, sondern das eben auch begründen muss.
Ganz genau. Treppe oder Aufzug?
Lieber die Treppe und auch weniger Aufzüge bauen.
Ja, aber wenn die Häuser immer höher werden...
Auch dann, glaube ich, kann man mit klugen Systemen aus Kombination von beidem mit weniger Tech mehr erreichen.
Dein Lieblingsarbeitsplatz?
Im Wohnzimmer, wenn meine Tochter um mich rumtobt.
Was inspiriert dich denn dann?
Ich glaube, da ist einfach sehr viel Lebendigkeit im Raum. Und da kommt man dann doch so an die Ursprünge zurück, was ist eigentlich wichtig im Leben, und das inspiriert dann, das Richtige zu tun, auch in der Arbeit.
Sehr schön. Dein derzeitiges Arbeitspensum in Stunden im Monat?
Oh, im Monat? Oh Gott. Wenn ich es mal sage, von 4 Wochen ausgehe, würde ich sagen 200 plus X.
Oh, fleißig.
Ja, ich bin ja auch Diener meiner Kollegen und ich verlange, also der Punkt ist, ich glaube, man sollte einfach auch als Unternehmer nicht mehr von den Menschen, die für einen arbeiten oder mit einem arbeiten, verlangen, als man selbst sozusagen bereit zu geben ist.
Was hältst du vom Metaverse?
Ich glaube, es ist, gerade wenn ich nach Asien schaue, wir werden es nicht löschen können, genauso wie das Internet. Die Frage ist, welche Rolle es in Zukunft für uns einnimmt.
Ich habe noch eine Frage, bevor wir in den abschließenden Teil gehen. Wie hat sich denn das PropTech finanziert?
Durch Beratung. Wir haben in der Tat dafür gesorgt, dass wir darauf schauen, dass wir durch Beratungsprojekte so viel Gewinn erzeugen, dass wir eben die Technologie parallel entwickeln können oder die Technologie auch mit der Beratung wächst. Und dadurch haben wir sehr penibel darauf geachtet, dass wir auch keine Fehler machen. Und gerade von den großen Investitionen UI, UX, also Nutzeroberfläche, konnten wir uns, weil wir einfach eine B2B-Anwendung anbieten, so haben wir uns dann einfach auch sehr klein gehalten an der Stelle oder sehr effizient.
Mhm. Habt ihr da einen Verantwortlichen, der sich um die Finances kümmert?
Bis zum Verkauf der Firma war das ich, in der Tat, weil das war für mich auch spannend, einfach zu sehen, Mensch, wie viel Investition in was? Bei uns waren es ja dann viel auch Tage der tollen Menschen, die wir haben und die das für uns gemacht haben. Das war so mein Gespür. Und jetzt nach dem Verkauf habe ich einfach eine große Hilfestellung durch einfach ein erweitertes Finance-Team und ein Controlling-Team, die uns dann doch helfen, transparent in unser Business zu bringen.
Die kommen dann von Savills, oder?
Die kommen von Savills, genau.
Okay.
Ich erlöse dich, denn an letzter Stelle kommt noch die lang gepflegte Tradition eines unzensierten und unkommentierten O-Tons. Und wenn du jetzt der Welt da draußen etwas sagen möchtest, wäre dies nun der passende Moment. Alles ist erlaubt, nur keine Werbebotschaften. Bitteschön.
Hi Leute, ihr da draußen. Hallo in die Immobilienindustrie. Ich würde mich wirklich darüber freuen, wenn wir uns noch viel stärker vernetzen würden und wenn wir mutig Technologie auch in der Industrie, in der wir unterwegs sind, einsetzen würden.
Ich darf mich nun bei meinem Gast Norman Romeike von BrickByte für das kurzweilige Gespräch bedanken. Wir hören und sehen uns mit Sicherheit wieder und ich freue mich, dass du so enthusiastisch meinen Fragen die Antworten gegeben hast. Dankeschön, Norman.
Gerne. Ciao.
In diesem Sinne, macht es gut, achtet auf euch und pflegt einen offenen Geist. Eure Kelly.